Kommen wir zum dritten Teil. Dr. Josef Lader, wir haben heute schon gehört, er ist aus Graz nach Wien gekommen. Er ist sozusagen, wenn man so will, ein bisschen der Kopf dieses Projektes und auch einer der Mitorganisatoren der heutigen Veranstaltung. Und er wird uns jetzt zum Thema zwischen Kontinuität und Wandel die institutionelle, personelle und wissenschaftliche Entwicklung in den kritischen Jahren berichten.
Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Also das Ziel meines Werkstattberichts ist es, einen Überblick über das Forschungsprojekt zu geben und die bisher gewonnenen Erkenntnisse erstmals überblicksartig eben zusammenzufassen. Ich habe diesen Vortrag in vier Teile geteilt. Also am Anfang möchte ich die Forschungsziele mal präsentieren und die Relevanz des Themas, vor allem im Kontext der Aufarbeitung der österreichischen Medizin im Nationalsozialismus und vor allem auch im breiteren gesellschaftlichen und politischen Gesamtrahmen darstellen. Im zweiten Abschnitt dann einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand geben. Und hier ist es eben das zentrale Ziel, das möchte ich dann auch näher ausführen, das bisher vorherrschende Opfernarrativ zu überwinden und eben Brüche und Kontinuitäten innerhalb der Gesellschaft der Ärzte offenzulegen, an denen sich eben eine Aufarbeitung, aus meiner Sicht, auf die sich eine Ausarbeitung eben konzentrieren muss. Im dritten Abschnitt möchte ich dann Kontinuitäten und Wandlungsprozesse im Detail für die Jahre bis 1945 darstellen und im vierten Abschnitt schließlich Kontinuitäten und Wandlungsprozesse nach 1945 darstellen. Also kommen wir zum ersten Abschnitt. Bis heute so die Feststellung von Herwig Tschech und Paul Weindling, also Herwig Tschech kann heute leider ja nicht hier sein, weist das gesicherte Wissen zur Medizin im Nationalsozialismus in Österreich und ihrer Nachgeschichte, wie Sie sagen, enorme Lücken auf. Einer dieser enormen Lücken kraft in Bezug auf die Gesellschaft der Ärzte in Wien. Also ihre Bedeutung wurde ja vor allem im ersten Abschnitt schon sehr stark hervorgehoben. Ich muss es eigentlich nicht wiederholen. Sie gehört eben zu einer der weltweit traditionsreichsten fächerübergreifenden Gesellschaften, nimmt als Verein für die Wiener Medizin eine zentrale Stellung ein. Daraus ergibt sich für das Forschungsprojekt eine große politische, soziale und medizinhistorische Relevanz. Die Forschung zur NS-Medizin wird voraussichtlich sehr stark von dieser geplanten Untersuchung profitieren können. Das Ziel des Projektes ist es, wie es auch angeklungen ist, die personelle, institutionelle und wissenschaftliche Entwicklung der Gesellschaft der Ärzte in den kritischen Jahren zwischen 1930 und 1960 darzustellen. Es handelt sich dabei um wissenschaftliches Neuland, insofern die Archivbestände der Gesellschaft der Ärzte zum ersten Mal hierzu systematisch untersucht werden. Ein solches Vorhaben kann natürlich nur gelingen, wenn man allzu eingedachte Fach- bzw. Wissenschaftsgrenzen der Wissenschaftsgeschichte verlässt und den gesellschaftlichen und politischen Kontext mit einbezieht. Im Fokus stehen anpassungsfähige akademische Eliten und dicht gesponnene Netzwerke zwischen Wissenschaft und Politik. Man muss vor allem berücksichtigen, wie weit biopolitische Konzepte in Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik eingewoben waren und in den kritischen Jahren den Diskurs bestimmen. Der Fokus liegt zwar auf der NS-Zeit, der Untersuchungszeitraum wird sich aber dennoch vom Austrofaschismus bis in die 1960er Jahre erstrecken, denn schon lange vor dem Anschluss sympathisierten Funktionäre der Gesellschaft der Ärzte mit nationalsozialistischem Gedankengut und Konzepten wie Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Rassenhygiene oder Eugenik. Wie ich später noch ausführlicher erläutern möchte, gab es vor allem auch eine beachtliche personelle Kontinuität zwischen der Zeit vor und nach 1938. Und zu berücksichtigen gilt es insbesondere auch, dass Vorstandsmitglieder der Wiener Medizinischen Gesellschaft an den aus der NS-Rassenhygiene resultierenden Verbrechen sich teilweise führend beteiligten. Dies alles wurde bisher bei der historischen Aufarbeitung der Gesellschaft der Ärzte bzw. ihrer Ersatzorganisation überhaupt noch nicht untersucht. Lassen Sie mich jetzt zum zweiten Themenbereich, den ich vorher aufgezählt habe, kommen. Also in Publikationen, die die Zeit zwischen 1938 und 1945 behandeln, wurde diese systematische Aufarbeitung bisher noch nicht durchgeführt. Dies könnte vor allem damit zusammenhängen, dass ehemalige ab 1948 und später vor allem im Verlauf der 1960er Jahre innerhalb der Gesellschaft wieder in leitende Funktionen aufstiegen. Es scheint andererseits kein Zufall zu sein, dass der erste umfangreiche Artikel über die Zeit zwischen 1938 und 1945 unter der Präsidentschaft von Karl Hermann Spitzi verfasst wurde. Dieser Artikel stammt von Karl Sabik, also er ist hier auf der ersten Position der Folie abgebildet. Und dieser Artikel fällt in die Zeit rund um die Waldheim-Affäre. Damals geriet die NS-Vergangenheit von Spitzi erstmals in den Fokus der Aufmerksamkeit und führte dazu, dass Spitzi letztlich auch von der Nationalratsliste der Grünen Alternative gestrichen wurde, wo er als Nummer 13 des Wahlvorschlages gereiht war. Spitzi war bereits 1983 bei der Nationalratswahl für die Vereinten Grünen angetreten. Er hatte sich auch bereits in der von Alexander Dollmann gegründeten Arbeitsgemeinschaft Nein zu Zwentendorf beteiligt und letztlich könnte auch die Verleihung der Billroth-Medaille an Konrad Lorenz mit Spitzis Engagement in der Anti-AKW-Bewegung und bei den Vereinten Grünen zusammenhängen. Also Sablik, dessen Artikel in dem Sammelband von Spitzi, der hier auf der ersten Position abgebildet ist, verfasst wurde, beschreibt den institutionellen Untergang der Gesellschaft der Ärzte und die durch die Nationalsozialisten initiierte Gründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft als Ersatz recht ausführlich. Er benutzt hierzu auch erstmals zum Teil die im Archiv der Gesellschaft der Ärzte vorhandenen Quellen. Allerdings bleibt der Aufsatz einer engen institutionsgeschichtlichen Logik und dem teilweise noch vorherrschenden Opfernarrativ verhaftet. Ähnliches gilt auch für spätere Arbeiten, wie Tragels umfangreiche Monographie aus dem Jahr 2011, also die ist hier auf der zweiten Position abgebildet. Darin wird die Periode allerdings ohnehin nur in einem kleinen Umfang behandelt. Vor allem aber bleibt die Forschungslücke bestehen, die personelle Kontinuität zwischen der Zeit vor und nach 1938 darzustellen und die Rolle der Gesellschaft der Ärzte bzw. ihrer nationalsozialistischen Ersatzorganisation in der Zeit des Nationalsozialismus und in Bezug auf die Nachkriegszeit aufzuholen. Kommen wir nun zum dritten Themenbereich. Und hier geht es um die Darstellung der konkreten historischen Ereignisse. Also der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich führte zu einer Unterwerfung der Wissenschaften unter die biopolitischen Ziele des Nationalsozialismus. Dies verursachte eine grundlegende, oktroyierte Umstrukturierung der Gesellschaft der Ärzte. Nach und nach sahen sich die meisten Vorstandsmitglieder der Gesellschaft dazu gezwungen, ihren Rücktritt zu erklären. Aus rassistischen Gründen wurden zunächst die jüdischen Mitglieder des Vorstandes zu einem Rücktritt gezwungen. Zu nennen sind Maximilian Weinberger, Karl Fleischmann, Hugo Frey, Julius Schnitzler, Josef Thenen, Ludwig Salmann oder der Medizinhistoriker und Bibliothekar Isidor Fischer. Des Weiteren entfernte man aber ebenfalls alle katholisch-konservativen, die im Dollfuß-Schuschnigg-Regime die Geschicke der Gesellschaft bestimmt hatten. Der Präsident Anton Eitelsberg erklärte bereits wenige Tage nach dem Anschluss, am 18. März 1938, seinen Rücktritt. Seinem Beispiel folgten bald der Vizepräsident Arnold Durig und die Vorstandsmitglieder Leopold Arzt, Egon Ranzi, Wilhelm Kerl und Karl David Lindner. Arzt, Ranzi und Kerl wurden wochenlang von der Gestapo inhaftiert. Nun kamen Vorstandsmitglieder zum Zug, die teilweise schon in den 1920er Jahren und 1930er Jahren, also vor dem Anschluss, Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen waren. Die rassistisch und politisch motivierten Umwälzungen betrafen nicht nur den Vorstand, sondern auch die Mitglieder der Gesellschaft. In Bezug auf die Mitgliederstruktur bedeutet der Anschluss ein erzwungenes Ausscheiden aller jüdischen Mitglieder. Adolf Irtel hielt in einer Sitzung vom 26.06.1938 fest, dass von den 800 Mitgliedern der Gesellschaft höchstens 350 Arier seien, die verbleiben, wenn der Ausschluss der gesamten Juden durchgeführt wird. Bisher wurde nur wenigen dieser Opfer explizit gedacht. Theresa Lang hat versucht, hier erste Einblicke zu geben, also das war im vorherigen Referat. Und hier muss eben beachtet werden, dass diese Schätzung Irtels bereits vom 21.06. stammt. Die Zahlen, die wir vorher gehört haben, beziehen sich auf die Ereignisse direkt nach dem Anschluss. Also da waren noch mehr Mitglieder und diese Zahlen sinken dann wahrscheinlich bis zum Juli schon drastisch und daraus ergeben sich dann diese Differenzen. Im Februar 1939 kam es zur Gründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft. Sie fungierte als Ersatzorganisation der Gesellschaft der Ärzte, welche am 14. Oktober 1938 auf der Grundlage des Gesetzes über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden vom 17. Mai 1938 und der Verordnung des Reichsstatthalters zur Durchführung des Gesetzes gelöscht wurde. Die Vorarbeiten haben zutage gebracht, dass zwischen den beiden Gesellschaften beträchtliche Kontinuitäten bestanden. Adolf Irtl, Hans Eppinger Junior und Leopold Schönbauer waren bereits vor dem Anschluss im Vorstand der Gesellschaft der Ärzte tätig. In der Wiener Medizinischen Gesellschaft spielten sie ebenfalls eine wichtige Rolle. Nachdem Anton Eisselsberg am 18. März 1938 von seinem Amt als Präsident zurückgetreten war, wurde Adolf Irtl am 22. März 1938 zum kommissarischen Leiter ernannt. In dieser Funktion setzte er sich vehement für den Fortbestand der Gesellschaft der Ärzte ein. Er plante eine Neugründung der Gesellschaft nach nationalsozialistischen Grundsätzen. Am 9. Juni 1938 fand im Billroth-Haus eine Besprechung statt, deren Gegenstand die Art und Weise der Fortführung der Gesellschaft im Sinne der neuen Machthaber war. Vom alten Vorstand war niemand mehr eingeladen. Im Zuge dieser Besprechung sagte Irtl, die Nicht-Arier werden in Zukunft nicht mehr Mitglieder sein. Und da die Gesellschaft der Ärzte bestehen muss, schon vom Standpunkt des Prestige aus, dass sie nicht mit dem Austritt der Juden zu bestehen aufhört, so meint er, also Irtl, dass sie eben mit Hilfe einer staatlichen Subvention weiterhalten werden soll. Seine Bemühungen scheiterten allerdings. Irtl wurde in der, wie gesagt, im Februar 1939 gegründeten Wiener Medizinischen Gesellschaft schließlich dennoch zum Bibliothekar, dem Verwalter des Billroth-Hauses und zum Rechnungsprüfer ernannt. Hans Eppinger Junior war bereits seit 1934 Verwaltungsrat der Gesellschaft der Ärzte. Leopold Schönbauer fungierte schon 1931 als Vorstandsmitglied und nimmt diese Funktion ab 1948 wieder ein. Schönbauer spielte auch in der Wiener Medizinischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle, in deren engeren Vorstand er mit Beginn des Jahres 1941 aufgenommen wurde. Zu nennen sind des Weiteren aber auch Vorstandsmitglieder, die zwar später keine Funktion mehr in der Wiener Medizinischen Gesellschaft ausübten, aber sich bereits im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Gesellschaft der Ärzte im nationalsozialistischen Umfeld bewegten. Franz Hamburger ist ab 1934 illegales Mitglied der NSDAP. Er war bereits 1932 einer der Vorsitzenden der Gesellschaft und ist im Juli 1938 bei den neuen Machthabern als Obmann für die Gesellschaft der Ärzte im Gespräch. Hans Reimann ist seit 1937 im Verwaltungsrat der Gesellschaft der Ärzte tätig. Er ist seit 1933 illegales Mitglied der NSDAP. Zwei frühe Mitglieder der NSDAP sind Otto Pötzl, 1933 einer der Vorsitzenden, und Burkhard Breitner, bis zu seinem Wechsel nach Innsbruck 1931, zweiter Sekretär der Gesellschaft. Eine weitere Gruppe der Vorstandsmitglieder näherte sich den nationalsozialistischen Machthabern an. Das prominenteste Beispiel ist wohl Julius Wagner-Jauregg, langjähriger Vizepräsident und Ehrenpräsident. Hermann Chiari oder Nikolaus Jagic, zwei ehemalige Vorstandsmitglieder, die keine Parteimitglieder der NSDAP waren, ihre Karriere während der NS-Zeit aber dennoch fortsetzen konnten, bilden eher die Ausnahmen. Viele der Vorstandsmitglieder der Wiener Medizinischen Gesellschaft, unter denen Irtl, Eppinger und Schönbauer, wie erwähnt, auch schon im Vorstand der Gesellschaft der Ärzte saßen, hatten eine maßgebliche Rolle im Rahmen der NS-Medizin gespielt. Zu nennen sind Philipp Schneider, Leopold Breitenecker und Eduard Bernkopf. Eduard Bernkopf, nach dem Anschluss Dekan der Wiener Medizinischen Fakultät, fand anlässlich der Gründungsveranstaltung der Wiener Medizinischen Gesellschaft, die am 3. Februar 1939 stattfand, kein gutes Wort an der alten Gesellschaft, die man in ihren Grundstrukturen wegen angeblichen antisemitischen Einfluss offensichtlich auszulöschen beabsichtigte. Und dieses Zitat, das hier abgebildet ist, möchte ich kurz vorlesen. Es war uns von Anfang an klar, dass die Gesellschaft selbst in ihrer alten Form nicht bestehen bleiben konnte. Wenn ich nun über die vollzogene Gründung spreche, so tue ich dies, wenn ich offen sein soll, auch zugleich mit einer besonderen Genugtuung darüber, dass die alte Gesellschaft aufgehört hat zu sein, dass der Umsturz auch hier radikal eingegriffen und in unserem Kreis alles das entfernt hat, was wir für unser berufliches und wissenschaftliches Leben, wenn nicht geradezu als eine Krankheit, so doch als charakteristisches Symptom für die damals auch in ärztlichen Kreisen herrschenden Zustände und die übliche Geistesverfassung werten konnten. Sehr in früherer Zeit diese Gesellschaft dem wissenschaftlichen Leben der Wiener Ärzte Glanz und Bedeutung verliehen hat, so kam doch vor allem in der Nachkriegszeit ein Geist in ihr auf, der uns, unserem Volk und damit auch dem wirklich deutschen Arzt vollkommen fremd war. Otto Planer Plan, der mit der Gründung der Wiener Medizinischen Gesellschaft betraut wurde, und als Obmann fungierte, nannte die Gesellschaft der Ärzte in der Jahreshauptversammlung 1944, also der neuen Gesellschaft der Wiener Medizinischen Gesellschaft, stark mit Juden durchsetzt und nicht in unsere Zeit passend. Und abschließend möchte ich noch auf die Kontinuitäten und Wandel in Bezug auf die Gesellschaft der Ärzte nach 1945 zu sprechen kommen. Die Ereignisse rund um die Wiedererrichtung der Gesellschaft und die Bestrebungen zur Entnazifizierung, die sich vor allem auf die Jahre zwischen 1945 und 1947 konzentrierten, haben wir ja gerade gehört im letzten Referat. Ich möchte hier nicht nochmal genauer darauf eingehen. Allerdings ist zu sagen, als die Reintegration ehemaliger und die Entnazifizierung und eine antifaschistische Einstellung immer stärker zu überlagern beginnt, gewinnen ehemalige innerhalb der Gesellschaft rasch wieder an Gewicht. Beispielhaft hierfür scheint Leopold Schönbauer zu sein, der bereits 1948 wieder Teil des Vorstandes wird. In den 1960er Jahren steigen kontinuierlich weitere in die Geschehnisse rund um die Medizinverbrechen involvierte Mediziner in den Vorstand auf. Zu nennen ist etwa der 1962 in den Vorstand aufgenommene Gerichtsmediziner Leopold Breitenecker. Zu nennen sind des Weiteren aber auch Hans Asperger, Franz Seitelberger oder der in den 1960er Jahren als ordentliches Mitglied aufgenommene und in den 1970er Jahren zum Vermögensverwalter ernannte Karl Hermann Spitzi. Spitzis Vergangenheit wurde bisher kaum thematisiert. Wie erste Recherchen gezeigt haben, war Spitzi bereits seit 1934 NSDAP-Mitglied und Mitglied des SS-Reitersturms. Sein letzter Rang ist der eines SS-Hauptsturmführers. Bereits 1933 wurde er wegen politischer Demonstrationen gegen das Dollfuss-Regime eine Woche lang inhaftiert. 1937 steigt er zum Organisationsleiter im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund auf und wird Angehöriger des 9. Sturms der 11. SS-Standarte. Er ist anschließend als persönlicher Referent des NSDAP-Gauleiters Hubert Klausner tätig. Im Oktober 1938 tritt er freiwillig zur Waffen-SS bei. Während des Zweiten Weltkrieges ist er Teil der SS-Division Wiking, wo er als Truppenarzt ab Juni 1941 den Russlandfeldzug mitmacht. Die Division fiel schon in der Frühphase des Russlandfeldzuges durch große Brutalität auf, beteiligte sich in Lemberg, Zborow und Berdyschew an Pogromen und Massenerschießungen von Juden. Ab Mai 1981 war Spitzi Mitglied der SS-Division Nordland, wurde 1943 zum 3. germanischen SS-Panzerkorps versetzt. Im Juli 1943 erfolgte schließlich die Beförderung zum SS-Hauptsturmführer. Dieses von mir geschilderte Bild bestätigt die Forschung, die herausgestellt hat, dass das ideologische Erbe des Nationalsozialismus und die damit verbundenen medizinischen Verbrechen lange Zeit weder fachintern und schon gar nicht öffentlich zu einem Diskussionsgegenstand gemacht wurden. Da stärker in die NS-Ideologie verstrickte Ärzte und Ärztinnen sich ohne größere Probleme rehabilitieren konnten. Die zweite damit einhergehende Problematik betrifft den Umgang mit den Opfern des Nationalsozialismus. Offensichtlich bestand direkt nach dem Krieg ein Interesse daran, den Opfern des Nationalsozialismus Anerkennung zu zollen. Die erste Sitzung der wieder ins Leben gerufenen Gesellschaft der Ärzte am 2. November 1945 begann mit einem von Friedrich Reuter gehaltenen Nachruf, der sich im Rahmen einer Feier dem Gedenken der Toten zwischen 1938 und 1945 widmete. Anfang des Jahres 1946 wurde schließlich an der ursprünglich den Opfern des Ersten Weltkrieges gewidmeten Gedenktafel eine Erinnerungstafel angebracht, welche den Ärzten gewidmet war, das ist jetzt ein Zitat, welche als Opfer ihrer Überzeugung und Glauben für Glauben und Heimat starben. Die Inschrift dieser Tafel ist gerade in Überarbeitung. Das Ziel dieser Bemühung ist ein pietätvolles Gedenken. Leopold Arz hielt im Rahmen der ersten Jahressitzung des Jahres 1946 eine Gedächtnisrede, in der er, wie er sagt, in Erinnerung an all diese Vertriebenen und Verfolgten das Schicksal eines Mannes, der sehr in gleicher Weise eine ganze Gruppe von Kollegen traf, hervorhob. Und den 1938 zur Auswanderung gezwungenen jüdischen Ordinarius Heinrich von Neumann gedachte. Diese Art des Gedenkens sollte ein erstes in einer fortlaufenden Reihe sein, die jedoch offenbar veräppt ist. 1949 hielt Viktor Frankl in der Jahressitzung eine Gedächtnisrede, in der er im KZ ermordeten jüdischen Ärztinnen und Ärzten, deren Tod er als ehemaliger KZ-Häftling teilweise selbst miterleben musste, gedachte. Die Gesellschaft der Ärzte nahm direkt nach dem Krieg eine größere Zahl an Vertriebenen wieder als Ehren- und korrespondierende Mitglieder auf. Doch verebbte diese Tätigkeit nach 1948 immer stärker. Erst 1987 war man anlässlich des 50-jährigen Gedenkens an den Anschluss unter der Präsidentschaft von Karl Hermann Spitzi darum bemüht, vertriebene Kolleginnen ausfindig zu machen und ihnen die korrespondierende Mitgliedschaft anzubieten. Spitzi war, wie bereits kurz erwähnt wurde, zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner NS-Vergangenheit in Bedrängnis geraten. Er Spitzi sich damals an aus rassistischen und politischen Gründen vertriebene Ärztinnen und Ärzte mit der Absicht wandte, wie er sagt, möglichst viele von unseren ausgewanderten Kollegen wieder zu einer Zusammenarbeit mit unserer Gesellschaft zu animieren und dies als eine längst notwendige Abstattung einer Dankesschuld der Gesellschaft der Ärzte bezeichnete, wurde das allerdings nicht von allen Mitgliedern der Gesellschaft gutgeheißen. Alfred Zengel sah darin, wie er sagt, eine unfreundliche Reminiszenz an 1938. Dies sei, wie er in Bezug auf die Vertriebenen im polemischen Unterton feststellte, seiner Meinung nach, wie er sagt, kaum das wünschenswerte, stimmungsvolle Szenario für die Erneuerung bzw. Vertiefung alter, gefühlsbetonter Bindungen an die ehemalige Heimat. Er warnte insbesondere davor, dass diese an sich gut gemeinte Aktion Nolens Volens als spätes Nachziehverfahren an Vergangenheitsbewältigung aus der Sicht Zengels ein dümmliches Vokabel interpretiert werden könne. Dies dürfe, wie er sagt, aus gewichtigen Gründen historischer Gerechtigkeit und im Interesse des Ansehens der Gesellschaft der Ärzte in Wien nicht einmal ansatzweise aufkommen. Jetzt möchte ich noch eine weitere Passage daraus zitieren. Also Zengel sagt, unsere Gesellschaft zählt zu den Opfern der Turbulenzen des Jahres 1938 und teilte deren Schicksal der Existenzauflösung. Sie darf sich zugutehalten vom Tag ihrer Neugründung an ein hohes Maß an Sensibilität und Zuwendung für die in der Immigration lebenden Kollegen bewiesen zu haben. Von 1946 an wurde in einem kontinuierlichen Prozess der Annäherung etwa 20 Ehrenmitgliedschaften und 40 korrespondierende Mitgliedschaften verliehen. Unsere Gesellschaft weiß sich daher rechtens völlig frei von jeglichem Vorwurf der Vergesslichkeit des Herzens. Sie hat keinerlei Grund, sich etwa 1988 an Versäumnisse erinnern zu müssen. Deshalb sollten überzogene Aktionen, welche diesen Eindruck vermitteln könnten, besser unterbleiben. Also soweit Zengel. Also dieses Geschichtsbild des Opfermythos, das hier bedient wird, gilt es in diesem Projekt zu überwinden. Aus diesem Grund stellt sich das Forschungsprojekt erstmals der Herausforderung, die Rolle der Gesellschaft der Ärzte und ihrer Mitglieder in den kritischen Jahrzehnten darzustellen. Wie bereits angedeutet, stimmt es, dass in Bezug auf die korrespondierenden Mitglieder eine Aufnahmewelle vor allem zwischen 1947 und 1948 stattgefunden hat. Danach wurden aber kaum mehr Vertriebene aufgenommen. Tatsächlich bestand also nach dem Krieg ein Interesse daran, Kontakte wiederherzustellen und es gab auch ein, wenn auch laut Michael Hubensdorf, sehr kühles Gedenken an die während des Krieges aus rassistischen und politischen Gründen verfolgten Mitglieder. Dies kann aber wohl kaum im Sinne eines von Zengel angedeuteten angeblichen kontinuierlichen Prozesses nach 1945 aufgefasst werden. Damit scheint es fraglich, ob man die Gesellschaft letztlich tatsächlich vollumfänglich von einer Vergesslichkeit des Herzens freisprechen kann. Die Aufgabe, diese Frage zu klären, ist eben ein zentrales Ziel dieses Projektes. Michael Hubensdorf hat bereits 2004 in einem Interview in Bezug auf die Gesellschaft der Ärzte, wie er sagt, viele Ungereimtheiten nach 1945 festgestellt. Er betont darin, dass nach dem Krieg vieles einfach totgeschwiegen wurde. Als nach dem Krieg die American Association of Vienna abgezogen werden sollte, beteiligte sich Wolfgang Denk, also der spätere Präsident, Nachkriegspräsident, an einer von prominenten Nachkriegsmedizinern verfassten Erklärung, worin es heißt, in Wien ist gar nichts passiert. Wir hoffen, dass wir die internationalen Beziehungen wie bisher aufrechterhalten können. Das Einzige, das in Wien passiert ist, ist, dass jüdische Ärzte nur für jüdische Patienten arbeiten haben können, aber sonst ist alles beim Gleichen geblieben. In diese Richtung geht auch eine Äußerung von Albert Wittmann. Wittmann war wesentlich am Wiederaufbau der Gesellschaft beteiligt, fungierte jahrelang als erster Sekretär. Während der NS-Zeit wurde er aufgrund seiner Mitgliedschaft bei der Widerstandsgruppe Schmitz zu Tode verurteilt. Also wir haben auch heute schon etwas gehört über ihn. Für die erste Ausgabe der nach dem Krieg wieder erscheinenden Wiener Klinischen Wochenschrift hatte er den Artikel Die Wiedererrichtung der Gesellschaft der Ärzte zu Wien verfasst. In diesem Artikel wird erwähnt, dass die Gesellschaft der Ärzte im Jahr 1945 letztlich von den 43 ehemaligen Mitgliedern bzw. Anwärtern der NSDAP, die zu diesem Zeitpunkt um eine Fortsetzung ihrer Mitgliedschaft angesucht hatten, nur zwei ablehnen hätte müssen. Dies sei seiner Meinung nach, wie er sagt, ein erfreuliches Zeichen für den Geist der Wiener Ärzteschaft und vor allem für die humane Einstellung der Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte. Dies klingt allerdings reichlich euphemistisch, zumal viele der ehemaligen, von denen in der entsprechenden Verwaltungsratssitzung vom 5. Oktober 1945 Otto Pötzl in diesem Zusammenhang explizit erwähnt wird, aufgrund einer wenig aussichtsreichen Lage erst gar nicht um die Mitgliedschaft angesucht hatten. In der personellen Kontinuität zwischen der Gesellschaft der Ärzte vor dem Anschluss und der Wiener Medizinischen Gesellschaft, die sich dadurch erklären lässt, dass eine bedeutende Zahl Illegaler bereits im Vorstand der Gesellschaft der Ärzte saßen, wurde bereits gesprochen. In diesem Artikel bleibt all dies unerwähnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diesen Querschnitt durch dieses hochinteressante Projekt. Ich finde es aus der historischen Sicht sehr, sehr wichtig, dass man die Jahre vor und nach 38 bis 45 hier auch mit berücksichtigt, weil, wie Sie schon gesagt haben, gerade diese Einbettung auch in andere politische Systeme ja da mitschwingt und natürlich einerseits eine Herausforderung ist, aber andererseits auch die Zeichen der Zeit einfach wesentlich besser beleuchtet. Und ich glaube auch, dass diese Interdisziplinarität zwischen Medizinern und Historikern eine ganz wertvolle Ergänzung ist, die sehr, sehr viel Positives für dieses Projekt hervorbringen kann. Ich darf jetzt noch das Publikum ersuchen. Gibt es an die drei Vortragenden kurze Fragen?
Dankeschön. Wir haben jetzt Einzeldarstellungen, persönliche Darstellungen, zahlenmäßige Angaben gehabt. Mich interessiert jetzt eine qualitative Beurteilung. Wir haben eine Phase, wo sozusagen ausgesiebt wurden nicht-jüdische Ärzte oder Anwärter. Wir hatten eine zweite Phase, wo nationalsozialistische Ärzte oder Anwärter ausgesiebt wurden. Abgesehen jetzt von einzelnen persönlichen Schicksalen, aber hat die medizinische Wissenschaft in Österreich jetzt gelitten, weil sie gutes Know-how verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, nicht nur von heute, sondern auch von anderen Vorträgen in dieser Gesellschaft, ist mir der Eindruck gekommen, dass man sich zwar nach dem Ende der Nazi-Herrschaft theoretisch bemüht hat, ärztliches Wissen wieder nach Österreich zurückzubringen, nicht mit Briefen, sondern persönlich, und dass das nicht ganz gelungen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ist dem so oder nicht?
Naja, ich würde sagen, dass diese Bemühungen nicht allzu groß waren und man eher darauf achtete, dass man Angehörige des katholisch-konservativen Lagers sozusagen wieder zu Positionen verhelfen konnte. Da gibt es ja auch einige Untersuchungen von Barbara Sauer zum Beispiel, dass es sehr schwer war für, oder auch von Frau Getter, die hat sich auch damit beschäftigt, Frau Getter, dass es sehr schwer war, dass Vertriebene eben wieder zurückkommen konnten. Die Bedingungen waren nicht sehr gut nach dem Krieg. Natürlich auch das Umfeld war nicht sehr einladend. Der Antisemitismus herrscht noch.
Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, es gibt im Staatsarchiv sogar einen umfangreichen Bestand mit Briefwechsel von Ärzten, die hier waren, die also an Kollegen dann ins Ausland geschrieben haben, bleibt sozusagen in Amerika, in England, in den Emigrationsländern, weil hier in Wien herrscht mehr oder weniger das totale Chaos, die Institute sind zerbombt, wir haben nichts zum Heizen, es ist kein Geld da, also bleibt lieber in den Emigrationsländern, dort scheint es euch wahrscheinlich noch besser zu gehen. Ja, wobei man auch sagen muss, den ersten Brain Drain hat es natürlich schon gegeben während und nach, unmittelbar nach des Ersten Weltkrieges. Also es hat mehrere Brain Drains in der Medizin gegeben. Gibt es noch eine Frage?
Den Namen Hamburger bezüglich Braindrain erwähnen im negativen Sinne. Wir haben erst von seinem Vorgänger gehört, Professor Stingl, von Clemens von Pirquet. Der hat sich 1929 umgebracht und sein Nachfolger war mit allem Wissen Hamburger. Und sein weiteres Schicksal haben wir, oder seinen weiteren Lebensweg haben wir hier gehört. Also das ist schon ein Maß, wie sich die Medizin in der Zwischenkriegszeit verändert hat, wenn das der Wechsel war.
Gibt es noch eine Frage?
Ja. Als erst möchte ich allen drei jungen Vortragenden herzlich gratulieren und meine aufrichtige Anerkennung für diese großartige und sicher sehr mühevolle, aber letztlich spannende, wie wohl auch sehr traurige Aufgabe. Ja, also dass Sie sich gestellt haben, dem gratulieren. Wir wissen ja, dass viele Menschen in der NS-Zeit alles getan haben, um Menschen, die in Not waren, zu helfen. Das ist ja ein Thema, das immer wieder sehr berührt. Und ich möchte jetzt wissen, ob Sie Angaben, Informationen darüber haben, dass die, sagen wir also, die arischen Ärzte, die ein Drittel in der Gesellschaft ausgemacht haben und zwei Drittel waren also nicht arisch, wie immer, also vorwiegend jüdische Ärzte, ob hier deutliche Bemühungen waren, hilfreich einzugreifen. Denn die nicht von dem politischen System getroffenen Ärzte haben ja sicher auch sehr enge Verbindungen zu manchen Politikern gehabt und hätten manches verändern können. Hat es solche Bemühungen gegeben? Und wenn, dann sollte man auch dieser Menschen gedenken, ja. die es sehr verdienen. Ich habe große Achtung, Ehrfurcht vor diesen Menschen, aber ich weiß nicht, ob das in der Medizin auch so war.
Naja, es gibt ein Beispiel, Arnold Durix zum Beispiel, das hat mir jetzt Jawik Tschech zukommen lassen, dass der wirklich jüdischen Ärzten ausgeholfen hat, finanziell, und hat ihnen auch bei der Flucht geholfen. Gibt es da einen Kommentar?
Ein kurzes zusätzliches Beispiel fällt mir ein. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber ein überlebendes jüdisches Opfer hat nach dem Krieg erzählt, dass er von der Familie Eiselsberg versteckt wurde. Jetzt ist natürlich Anton Eiselsberg schon 1939 verstorben, aber es war wahrscheinlich sicher mit seinem Wissen oder danach, ich weiß keine Details, aber das fällt mir spontan ein.
Ja, ja, das sowas verdient, dokumentiert zu werden.
Ja, ja, das soll auf jeden Fall auch im Rahmen dieses Projektes genau untersucht werden, indem wie Arnold Durig, der auch im Vorstand als Vizepräsident 1938 noch saß, und Eiselsberg, das sind ja schon zwei sehr prominente Beispiele. Also vielen Dank für diese Anregung und ich finde auch, das sollte man im Projekt.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für diesen Teil. Und